Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wir waren erstmal ganz, ganz jung, alle. Ich glaube, der Älteste war 21 oder 22. Und in der Tat waren wir in der Truppe, die sowohl fußballerisch als auch kämpferisch sehr, sehr gut waren. Also Basis war sicher ein wahnsinnig guter Teamgeist in dieser Truppe, die wir hatten. Das war sicher von der Truppe oder vom Teamgeist die beste in meiner ganzen Profilaufzeit, die ich irgendwo hatte.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber und damit herzlich willkommen zu Nachholspiel.
Hallo.
Folge 174, sagt man zu oder bei Nachholspiel? Bei Nachholspiel eigentlich, oder?
Bei Nachholspiel, beim. Finde ich übrigens interessant, wenn wir irgendwo erwähnt werden.
Micky macht das immer, ja. Micky sagt immer beim Nachholspiel.
Ja, ich überlege dann, Micky Beisenherz meinst du?
Ja.
Ich würde immer sagen bei Nachholspiel, aber manche Leute sagen beim Nachholspiel, ist auch egal eigentlich.
Das ist wie,
ne?
Mit die oder das Nutella.
Lass uns das bitte nicht aufmachen.
Doch, bitte. Lass uns
ja, lass uns Nutella aufmachen.
Ja, genau.
Ah,
aber, heute.
Wir müssen reden.
Wir müssen reden. Irgendeiner von uns, ihr könnt zu Hause raten, ist nicht da. So, Olli habt ihr gehört, mich habt ihr gehört.
Hans und ich sind 1 und 2. 3 ist nicht da. Mario ist nicht dabei. Wir haben uns weder zerstritten, noch ist Mario krank. Ja, wir lassen einfach Mario selber sprechen. Wo ist er in dieser Sekunde?
Ja, Mensch, Jungs, wer hätte das gedacht? Die zweite Folge, in der ich nicht dabei sein kann und wieder mal ist ein anderer Sport schuld. Es ist wieder mal das Tennis dazwischen gekommen. Gael Monfils ist schuld daran, dass ich nicht dabei sein kann. Denn nur weil er verletzt ist, spielt Alexander Zverev heute die Night Session. Und deswegen sind wir hier gefangen sozusagen im Studio von Roland Garros. Wir, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch Matthias Stach, den ihr natürlich alle kennt. Auch ein großer Fußballfan und ein noch größerer Tennisexperte. Stachi, grüß dich.
Es tut mir leid, eigentlich bin ich ja schuld, weil ich gesagt habe, wir brauchen den Harter unbedingt, weil wir brauchen ja Smarter mit Harter, ne? Diese Rubrik, du weißt.
Ja. Ab und an ja, wird die mal gebraucht, aber eigentlich hätte man heute einen richtigen Experten brauchen können in Sachen Hertha BSC. Stachi, ich weiß, dass du dich gut auskennst. Es gab eine Amateurmannschaft, darum geht es heute bei uns in dieser Folge, die mal im DFB-Pokalfinale war. Das war die von Hertha BSC. Erinnerst du dich daran?
Es war damals auch die Hölle los, ne? Weil die erste Mannschaft in der zweiten Liga rumgegurkt ist. Was waren die? Sechster, siebter oder keine Ahnung. Und die anderen waren eine Klasse darunter und waren im Pokalfinale. Also es gab richtig Shitstorm in Berlin und war eine Mega-Geschichte, historisch würde ich sagen, ne?
Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um Alexander Zverev und ihr, Olli und Hans, ihr müsst mit Carsten Ramelow aufnehmen.
Absolut, du, da begann seine Nationalmannschaftskarriere.
Ja, siehst du mal, das ist so wirklich auch kein schlechter, oder, um damit einen Abend zu verbringen.
Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß.
So machen wir das. Viel Spaß, Jungs.
Danke, Mario. Danke, Matthias Stach. Matthias Stach jetzt schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast, denn Mario hat es ganz am Anfang gesagt, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er fehlt. Letztes Mal hat ihm quasi Boris Becker eine Entschuldigung geschrieben. Boris Becker hat damals zusammen mit Matthias Stach ein kleines Intro gesprochen und Mario entschuldigt. Die Rubrik bei Eurosport immer während der Grand Slams heißt Smarter mit Harter. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir hier heute ziemlich unsmart um die Ecke kommen.
Auf jeden Fall ist er dort in guter Gesellschaft,
ja.
Denn Matthias Stach ist, glaube ich, Deutschlands bester Tenniskommentator, aber auch ein unfassbarer Fußballexperte.
Ja, das stimmt.
Sohn Anton spielt ja auch bei Mainz.
Nationalspieler.
Und ich glaube, wenn Mario jetzt aus dem Stegreif mit Matthias über andere fußballhistorische Themen sprechen würde, ich glaube, er würde ähnlich gute Antworten bekommen, ja, die er auch von uns beiden hier immer bekommt.
Ja, das stimmt. Ja, nochmal gut rausgerettet. Sehr gut. Die beiden haben eben gerade schon gesagt, es geht heute, ihr habt es ja auch schon bei Spotify und bei jeder anderen Plattform, wo ihr uns hört, gesehen. Es geht heute um die Hertha-Bubis. Ich hoffe, keiner von euch kommt aus England. Hertha-Bubis könnte auch ein bisschen... Okay, Hans hat den Gag nicht verstanden, aber, oder? Jedenfalls lachst du. Ja, egal. Egal. Die Hertha-Bubis, so hat der Boulevard 1993 die Amateure von Hertha BSC genannt, die, man höre und staune, als erste Amateurmannschaft überhaupt damals ins DFB-Pokal-Endspiel kam.
Ich habe jetzt schon den Lerneffekt.
Was Bubis auf Englisch heißt? Hör auf zu googeln.
Ja, nein, also dass jetzt wirklich eine Amateurmannschaft und dann auch noch die von Hertha BSC ins Pokalfinale einzieht, hatte ich bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja, denn wir haben doch jedes Jahr, ich meine, wir sind jetzt beide seit 11, 12, 13 Jahren in dem Business, sag ich mal.
Business, ne?
Und ist doch jedes Jahr die gleiche Leier.
In der Branche, ja.
In der Branche. Jedes Jahr dieselbe Leier. Die große Frage, schafft es Hertha endlich mal ein Heimspiel im DFB-Pokalfinale zu haben? Vor allem die Berliner oder die Berliner, die es mit Hertha halten, wünschen sich das so sehr. Und jetzt könnt ihr alle zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal klugscheißern und sagen, hä, wieso? Gab's doch schon. Nämlich eben die Hertha-Bubis, die Hertha-Amateure, die standen damals am 12. Juni 1993 im Finale des DFB-Pokals. Damals übrigens war es die 50. Ausgabe. Heute Abend, wenn ihr uns pünktlich am Samstag hört, heute Abend ist die 80. Ausgabe, Leipzig gegen Frankfurt. Also fast auf den Tag genau vor 30 Jahren hieß das Finale Hertha BSC in Klammern A für Amateure gegen, Hans, weißt du es?
Nee.
Bayer 04 Leverkusen.
Ach was.
Ja, es war die Leverkusener Truppe, wir werden gleich dann auch in den Kader gehen. Es war wirklich, ja, Best of the 90s quasi. Sogar mit einem Berliner im Tor, das nur mal so nebenbei, da werden wir später auch noch drauf eingehen. Und ihr habt ihn eben gerade bei uns im Intro gehört. Das war Andreas Schmidt. Bei dem einen oder anderen von euch wird jetzt vielleicht ein Lichtlein aufgehen. Über 330 Pflichtspiele für die Hertha-Profis. Er gehörte eben nicht nur zu den Hertha-Bubis damals 1993, sondern auch zur legendären Mannschaft, die in die Bundesliga aufgestiegen ist, 97. Übrigens mit ein paar dieser Hertha-Bubis damals von 93. Er hat mit den Berlinern dann im UEFA Cup gespielt und auch noch in der Champions League gespielt. Und heute ist er im Aufsichtsrat des Vereins Hertha BSC. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten. Ich habe das Interview vor ein paar Tagen mit Andreas geführt und wir werden ihn hier in dieser Folge immer wieder zu Wort kommen lassen.
Super, super spannend. Jemand, der wirklich dann wahrscheinlich dann ausschließlich für die Hertha gespielt hat.
Genau.
Dass der als ganz junger Kerl schon so einen riesen Erfolg hat. Also der ja auch emotional, gerade dann auch in der Heimatstadt, emotional sowas von aufgeblasen ist. Aber dann trotzdem darüber hinaus noch Aufstieg, Champions League, also diese ganzen
alles
weiteren On-Tops irgendwie noch mitgenommen hat. Super interessant, wie er am Ende dann über dieses Finale spricht und vor allem auch über den Weg dorthin.
Ja genau, er war fast 20 Jahre im Trikot von Hertha BSC, hat eben für kein anderes Team gespielt, ist in dieser Saison 92-93 übrigens erst in die zweite Mannschaft von Hertha aufgestiegen sozusagen, war vorher in der U19 und die Berliner waren überhaupt nur im DFB-Pokal damals dabei, weil sie den Berliner Landespokal gewonnen haben. Witzigerweise waren sie damals im Finale gegen die Reinickendorfer Füchse auch schon Außenseiter, wie in jeder weiteren DFB-Pokalrunde dann, haben aber diesen Berliner Landespokal für sich entscheiden können, haben gewonnen. Und so stand man also im DFB-Pokal. Genauso übrigens wie natürlich die Profimannschaft von Hertha BSC. Matthias Stach hat es eben gerade gesagt, die dümpelten irgendwo in der zweiten Liga rum.
Gibt es da eigentlich eine Regelung von Seiten des DFBs, dass jetzt also die Amateure nicht gegen die Profimannschaft spielen dürfen?
Also soweit ich weiß, ich muss zugeben, dass ich das jetzt gerade nicht nachgeschaut habe, aber soweit ich weiß, gibt es diese Regelung nicht.
Wo ist Mario, wenn man ihn braucht?
Wo ist unser Faktenchecker? Ich weiß auch übrigens, dass man unter gewissen Voraussetzungen und Umständen auch hin und her switchen kann, die Spieler. Es gab zum Beispiel mal den Fall bei Werder Bremen, ich glaube es war Per Mertesacker, der gesperrt war für Werder im DFB-Pokal. Und Werder 2 war auch noch relativ weit im DFB-Pokal dabei. Und da gab es dann damals die Gespräche und man hat es, glaube ich, sogar wirklich in Betracht gezogen, dass Mertesacker sozusagen seine Sperre bei der zweiten Mannschaft absitzt und dann bei den Profis wieder dabei ist. Ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, wie man es dann gemacht hat, ob man es gemacht hat, aber ich weiß nur, dass es zumindest im Bereich des Möglichen war, im Bereich des Denkbaren. Erste Runde, übrigens im DFB-Pokal, einfach mal spontan als Amateur. Ach übrigens, es war die dritte Liga damals, wo die Berliner gespielt haben. Mhm. Die dritthöchste Spielklasse. Die hatten in der ersten Runde einfach mal locker ein Freilos. Die mussten nicht spielen. Ist ja schon mal cool. Es hatten relativ viele Mannschaften damals in der ersten Runde ein Freilos. Also sind sie erst in der zweiten Runde eingestiegen. Dort gab es ein souveränes, ich würde mal sagen, humorloses 3:0 gegen SGK Heidelberg. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Das K steht für Kirchheim. irgendein Ort ringsrum oder ein Stadtteil von Heidelberg. Nie gehört, hat uns aber auch nicht weiter zu interessieren. 3-0, zack, fertig.
Aber haben Sie denn aufgrund des Amateurstatus dann immer Heimspielrecht gehabt?
Sie haben auf jeden Fall gegen die Klassen höheren Teams immer zu Hause gespielt.
Und zu Hause heißt dann immer Olympiastadion.
Fast, Hans. Es ist sehr interessant, denn sie haben im Laufe dieses Wettbewerbs in 3 unterschiedlichen Stadien gespielt. Zum ersten Stadion kommen wir nämlich jetzt in der 3. Runde, haben sie gegen den Zweitligisten VfB Leipzig gespielt, der, das war für mich der erste Lerneffekt, am Ende dieser Saison in die erste Liga aufgestiegen ist, der VfB Leipzig. Und die Leipziger haben sie damals mit 4-2 besiegt. Mhm. Schon mal cool, ne? Klassen höher, der sogar dann später aufgestiegen ist, einfach mal mit 4-2 besiegt. Bei Leipzig auf der Bank, auf der Trainerbank, saß Ex-Hertha-Trainer Jürgen Sundermann. Mhm. Dürfte vielleicht der eine oder die andere von euch zu Hause kennen. Und was ich eine ganz lustige Anekdote fand, als Sundermann damals aus dem Kabinentrakt kam, oder in dem Fall eher Kabinenhäuschen, hat er den Stadionsprecher erstmal gefragt, ja, das ist ja schön hier, dieser Trainingsplatz, aber wo ist denn bitte der Hauptplatz? Und warum das Ganze so war, also wie dieser Platz genau aussah, das habe ich natürlich Andreas Schmidt auch gefragt, denn dieser Platz, der hatte auch einen ganz besonderen Spitznamen.
Ja, die eigentliche Heimspielstätte, die war natürlich ein bisschen sehr klein, das war die Osloer Straße, bei uns auch Enfield Road genannt, weil das so eng dort alles war. Es gab also ein Platz, der hatte auf jeder Seite dann irgendwie 3 Reihen Betonklötze und der war natürlich in alles andere geeignet, dann im weiteren Verlauf, dass wir dort spielen konnten, ja.
Ja, es tut mir leid, wenn man mich im Hintergrund immer noch so ein bisschen lachen hört, ja, aber ich musste so lachen, als Andreas.
Das ist Berlin, war.
Ja, es war im Wedding, da hat damals die Nachwuchs- und Amateurabteilung von Hertha BSC trainiert und gespielt, im Wedding, Osloer Straße, und es kamen zu den normalen Ligaspielen der Hertha Amateure, kamen 100, 200, 300 Leute. Und deswegen reichte dieser Platz völlig aus. Und gegen Leipzig, da war noch nicht so viel los, da reicht es auch noch aus. Auch wenn Jürgen Sundermann sich damals so ein bisschen, ja, gewundert hat, wo denn hier der Hauptplatz sei. Aber es reichte gegen die noch aus.
Aber geil, also habe ich auch in dem Kontext noch nie gehört, dass jemand sagt, ein Stadion im großen Berlin hat so ein bisschen an Enfield erinnert.
Auch übrigens, das hat jetzt Andreas hier nicht gesagt, weil er auch eher ein bescheidener Typ ist, wie wir auch im Laufe dieser Folge noch hören werden, auch weil sie da schier unbesiegbar waren. Mhm. Also sie waren wirklich zu Hause in Enfield eine Macht. Und das haben sie in der 3. Runde gegen Leipzig unter Beweis gestellt. In der nächsten Runde dann, da hat Enfield nicht mehr gereicht. Da musste es ins 2. Stadion gehen.
Was auch von der Kapazität dann wieder größer
war. Was auch von der Kapazität größer war. Da ging es nach Charlottenburg ins Mommsenstadion.
Mhm, davon habe ich schon gehört, ja.
Mommsenstadion ist die eigentliche Heimspielstätte von TB Berlin. Und da ging es gegen Hannover 96, der nächste Zweitligist. Jetzt werdet ihr sagen, ja na gut, jemand aus der dritthöchsten Klasse gegen jemand aus der zweithöchsten Klasse. Ja, man muss aber dazu sagen, Hannover 96 war Titelverteidiger. Hannover 96 hat ein Jahr zuvor als Zweitligist den DFB-Pokal gewonnen. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, damals gegen Gladbach im Finale, Jörg Sievers, heute in Hannover noch als Torwart-Fußballgott bezeichnet, hat damals die entscheidenden Elfer gehalten. Michael Schönberg oder Michael Schönberg, Hans, du wirst dich vielleicht erinnern, später mit Lautern noch Meister geworden, legendär sein Kopfballtor am ersten Spieltag für Kaiserslautern in München im Olympiastadion. Und der hat damals auch einen Elfmeter geschossen für Hannover und die sind damals Pokalsieger geworden. Hannover 96, 1992 DFB-Pokalsieger als Zweitligist, auch schon eine Sensation. Und ein Jahr später, als immer noch Zweitligist, spielen sie dann in Charlottenburg im Mommsenstadion bei den Hertha Amateuren. Und dieses Spiel, das ja war eigentlich exemplarisch für die Truppe der Hertha, denn sie kam immer wieder zurück. Dieses Spiel war wirklich offenes Visier, es ging hin und her. Hannover hat eine Viertelstunde vor Schluss das 3-3 erzielt. Und unser Gast, ja, Andreas Schmidt, hat dann kurz vor Schluss das 4-3 erzielt, den Siegtreffer. Er hatte übrigens auch das 3-2 erzielt. Damals war er noch deutlich offensiver und hat viel mehr Tore erzielt als dann später auch in der Bundesliga.
Mhm.
Und damit hat man den amtierenden Champion, den Titelverteidiger, einfach mal im Achtelfinale aus dem Wettbewerb gekickt. Was man dazu sagen muss, eben gerade haben Mario und Matthias Stach über Carsten Ramelow gesprochen. Der war so ein bisschen der, ja, ich würde mal sagen, der Star der Truppe. Ne? Auch, ich glaube, 18 Jahre jung, wenn mich nicht alles täuscht. Und der war zu dem Zeitpunkt leider ganz oft nicht dabei. Der hat nämlich schon bei den Profis mittrainiert.
Aha.
Also er war noch A-Jugend spielberechtigt, hat Pflichtspiele für die Amateure gemacht und bei den Profis mittrainiert, weil er so gut war. Und da hat der Körper irgendwann gesagt, lieber Carsten, nicht mit mir. Und er hat sich innerhalb weniger Wochen zweimal den Fuß gebrochen. Und deswegen fehlte er bei ganz vielen Spielen, unter anderem eben auch im Achtelfinale gegen den Titelverteidiger Hannover 96. Nicht nur Hannover 96 ist unter die Räder gekommen, auch Hertha. Und zwar Hertha in Klammern P für Profis.
Die Profis.
Die sind im Achtelfinale ausgeschieden. 0-1 Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Gegen die Mannschaft, die später im Finale dann gegen die Amateure der Hertha gespielt haben. Geschichte wird sich also wiederholen. Wir kommen ins Viertelfinale. Wieder Mommsenstadion. Wieder das Stadion von TB Berlin. Es geht gegen den einzigen Bundesligisten. Bis zum Pokalfinale hat man nur einmal gegen den Bundesligisten gespielt, was ich schon ein starkes Stück finde. Wenn du überlegst, zweite Runde, dritte Runde, Achtel, Viertel, Halbfinale. Es sind fünf Spiele, in denen du jederzeit auf einen Bundesligisten treffen kannst. Absolut. Als Drittligaverein. Und nur einmal ist es passiert. Es war nämlich der erste FC Nürnberg. Ich habe es gesagt, wieder im Mommsenstadion. 14.000 Zuschauer. 14.000. Für eine Mannschaft, die normalerweise, ja, so wie gesagt, vor ein paar hundert Leuten spielen. Da stehen 14.000 Menschen im Mommsenstadion.
Die haben natürlich auch bis dahin einen unfassbaren Hype ausgelöst,
total,
oder?
Ja. Also ich würde erst recht, weil die erste Mannschaft der Hertha ja nicht gerade geglänzt hat in dieser Zeit. Ne?
Das war ja auch immer in Berlin. Also rein logistisch war das ja auch mega angenehm. Du konntest einfach zwischen drei Stadien wählen im besten Falle, hast du gesagt. Ne? Und dann wusstest du, okay, heute fahren wir mal wieder ins Mommsenstadion, aber trinken eine Kanne Bier dazu und gucken uns einfach an, ob das Wunder weitergeht oder nicht.
Apropos Mommsenstadion, dort hatte Hertha lange Zeit 1-0 geführt. Der Ausgleich von Nürnberg in der 89. Und dann denkst du natürlich, oh, die Bundesligamannschaft gleicht aus in der 89. Jetzt überrollen die die. Jetzt haben sie das Momentum auf ihrer Seite. Ja, eine Minute später macht Hertha das 2-1 und das Ding ist vorbei. Also richtig geil. Das ist zweimal insgesamt in dem Wettbewerb jetzt vorgekommen in dieser Saison, dass sie kurz vor Schluss den Ausgleich kassieren und dann so nervenstark und so eingespielt und so abgebrüht sind. Du musst dir überlegen, diese Mannschaft, das hat Andreas Schmidt ganz am Anfang gesagt, die waren zwischen 17 und 21.
Ja, krass.
Also der Torwart Christian Fiedler, der uns allen wahrscheinlich noch was sagt als Bundesliga-Torwart, war 17 Jahre alt. 17. Also wir haben das ja immer mal wieder, das sind Bellingham oder einen Sancho oder einen Musiala. Aber so ein Torwart, dem man die Verantwortung überlässt sozusagen, dass der 17 Jahre jung ist, das ist eher selten. Das hatte man also mal mit Neuer oder so bei Schalke. Aber
der hat ja dann den Ball aus dem Tor geholt und dem Stürmer in die Hand gedrückt im Zweifel und gesagt, also komm.
Das Ding will ich nie wiedersehen. So,
jetzt mach
und
mal.
Und zack, ab nach vorne. Und das war so geil. Und Nürnberg kam da ins Mommsenstadion mit großen Namen. Andreas Köpke war das Gegenüber von Christian Fiedler, der damals ja 1993 dann schon Nummer 1, Nummer 2 in Deutschland war. Ne? Er und Bodo Ilgner haben sich ja immer ums Nationalmannschaftstor gekabbelt. Und Köpke kam, es kam aber auch so jemand wie Dieter Eckstein, Nürnberg-Legende. Und dieser Dieter Eckstein hat nach dem Spiel gesagt, schlimm ist gar nicht, dass wir verloren haben. Schlimm ist, dass Hertha verdient weitergekommen ist.
Ich finde das schon, also wenn du jetzt mal sagst, du hast irgendwie in Spielen das Momentum, so, dann weißt du, okay, jetzt kann irgendwie alles passieren, aber am Ende gehen wir als Sieger vom Platz. Aber in dem Fall reden wir schon fast von einer Art Signature-Move. Mhm. Uns kriegst du hier nicht klein. Ja. Klar, immer die Heimkulisse. Aber es ist ja am Ende auch eine Truppe, die ja überhaupt gar keinen Erfahrungswert hat. Sie kann ja nicht behaupten, wir waren irgendwie vor 2 Jahren schon einmal im Pokalfinale. Wir wissen, welche Mechanismen jetzt greifen. Und dann ist es für mich am Ende auch eine körperliche Frage. Also zum einen das Thema Ausdauer, aber auch das Thema Kraft. Also wie kannst du dich gegen etablierte Bundesligisten und Zweitligisten eben auch in 90 Minuten so behaupten?
Ja, und was interessant ist, ich habe eben gerade schon Christian Fiedler und ja auch Andreas Schmidt angesprochen, den wir ja auch gerade schon gehört haben. In der Mannschaft unter anderem noch Oliver Schmidt, Zwillingsbruder von Andreas, der auch später unter anderem für Hertha in der Bundesliga gespielt hat, aber auch noch bei 2, 3 anderen Vereinen, unter anderem bei Greuther Fürth war. Wir hatten Carsten Ramelow, den habe ich auch schon erwähnt. Also du hast 4 Spieler, die später noch Bundesliga-Luft schnuppern. Carsten Ramelow später im Champions-League-Finale mit Leverkusen 2-2, im WM-Finale 2-2 mit Deutschland gegen Brasilien, unglücklich verloren. Also Berlin, und das kam im Gespräch mit Andreas auch raus, die waren wirklich, also es war ein Riesenkader und der Trainer Jochen Ziegert hieß er, konnte sich wirklich, der konnte aus dem Vollen schöpfen. Und das ist so ein bisschen das, was sich dann ja später auch gezeigt hat in Berlin, als dann eben die Boatengs. Und dann hattest du ja mit Patrick Ebert und Enes Benatira und Chinedu Ede und wer war denn alle, Ashkan Dejaga. Und es waren so viele Spieler da, da haben sie wirklich aus dem Vollen geschöpft. Und damals, man muss schon sagen, wenn du so eine Mannschaft hier hast, die ein, zwei Jahre vorher alle noch U17, U19 gespielt haben, wenn du vier dieser Spieler dann auf die große Bühne bringen kannst, das ist schon krass und das ist auch nicht normal.
Ja.
Also heutzutage, ich habe es gerade gesagt, du hast natürlich mal immer mal wieder so zwischendurch, ich nenne es jetzt mal Jahrhunderttalente, klar, aber sonst, also das ist schon beeindruckend gewesen.
Also aktueller Vergleich, ich glaube, die Amateure vom SC Freiburg waren jetzt relativ gut in der dritten Liga. Genau. Dann hört man ja auch immer wieder von den Dortmund-Amateuren, dass sie schon auch irgendwo in Deutschland mit so zum obersten Regal auch gehören.
Der Unterschied da ist aber, und vielleicht ist das auch der Unterschied, weil es jetzt halt 30 Jahre her ist, bei Dortmund ist es dann beispielsweise so, dann kauft man irgendeinen 16-, 17-jährigen Franzosen, setzt ihn dann in die A-Jugend oder so und dann kommt er nächstes Jahr in die zweite Mannschaft und dann merkt man, zu leicht und dann geht er weg. Aber in Berlin war es wirklich so, das waren Berliner. Und das Schöne war, das hat Uli Potowski gesagt, der hat das Halbfinale kommentiert, da kommen wir jetzt dazu. Uli Potowski hat gesagt, wenn wir in Deutschland eine Meisterschaft machen würden, wo nur Spieler in der Mannschaft spielen dürfen, in der sie geboren sind sozusagen, für die Stadt, in der sie geboren sind, dann würden diese Hertha-Amateure wahrscheinlich deutscher Meister werden.
Ja.
Und das ist halt auch so ein schönes Bild, weil wenn du so guckst, das sind alles Berliner Jungs gewesen.
Ja.
Wenn du so durch, alle, auch der Trainer zum Beispiel, pass auf, ich kann mal einen Ton von...
Zum Glück wurde aber auch diese Regelung nie eingeführt, weil wir wissen ja alle, die Lothar Matthäusse und wie sie alle heißen, sind ja alle vom Dorf so mehr
oder weniger. Ja, genau. Dann wäre der erste FC Herzogenaurach total gut. Ja. Oder wo hat Lothar Matthäus angefangen? Aber ich kann mal, weil ich ihn jetzt gerade schon erwähnt habe, Jochen Ziegert, der war mir gar kein Begriff. Ich finde schon lustig, der heißt nicht Jochen, sondern Jochem. Mit M wie Mario.
Ja.
Oder wie Meister, genau. Was war das eigentlich für ein Typ? Ich kannte den nicht. Ich habe auch Andreas gesagt, ich hoffe, er verzeiht mir das. Ich war ja auch jetzt noch nie so zu Hause im Berliner Fußball. Hören wir mal rein, was Andreas über seinen damaligen Trainer gesagt hat.
Also Jochen Ziegert hatte so ein bisschen selber eigene Profilaufzeit bei Hertha BSC, aber zu den Zeiten, wo Hertha BSC nicht gerade hochgespielt hat. Jochen hatte auch nach wenigen Wochen, nachdem die Saison begann, auch das erst von Carsten Heine übernommen gehabt, weil der in den Profibereich dann wechseln musste. Er war so ein typischer Kumpeltrainer, den man haben konnte, der für uns wie die Faust aufs Auge passte, der also extrem locker war. Aber auch die Mannschaft irgendwo mit der langen Leine führte auf der einen Weise, aber auch genau wusste, wann er mal ein bisschen anzieht. Also wir sind alle noch heute auch freundschaftlich verbunden. Also wir sind da, hatten da den perfekten Trainer auch zu der Situation. Und Jochen ist danach ja auch bei Hertha BSC auch Ewigkeiten da geblieben und dann im Jugendbereich was gemacht. Also er ist nie im Profifußball als Trainer aufgetaucht, deswegen ist er auch nicht so von Person bekannt, ja.
Hat mich so ein bisschen an Norbert Elgert erinnert, so was Andreas erzählt. Norbert Elgert, ja, Schalke,
ja.
Legende, ne? Knappenschmiede, hat so Leute.
Auch das Thema Frisur. Seit Jahrzehnten zieht er es durch.
Ja, stimmt, der hat durchgezogen. Aber ne, Knappenschmiede, Leroy Sané, Manuel Neuer und so weiter. Also er hat wirklich großartige Spieler da hervorgebracht. Und Jochen Ziegert war eben auch so einer. Wirklich eher der Kumpeltyp. Ich stelle auf jeden Fall bei nachholspiel.de in unsere Linksammlung auch ein paar Videos, wo es tolle Interviews mit ihm gibt, auch nach dem Pokalfinale. Der ist richtig analytisch, also teilweise Sachen, die er über die Spiele sagt, könntest du heute 1:1 so senden und würdest sagen, oh, das ist aber ein Laptop-Trainer, ein Konzept-Trainer, der ist aber total ein Taktikfuchs. Und dann sagt er aber irgendwie nach gewonnenem Halbfinale, ja, ich habe schon meinen Chef angerufen, morgen muss ich frei machen. Weil der war eigentlich Finanzbeamter.
Ach.
Und hat diesen Job hier nur nebenbei gemacht.
Ich frag
also
mich
nicht
auch,
nur die Spieler waren Amateure, er auch.
Ich frage mich ja, wie das auf dem Trainingsgelände der Hertha abgelaufen ist. Also ich weiß von der Säbener Straße, dass die Amateure und die Profis oft auf zwei verschiedenen Plätzen trainieren. Dann geht vielleicht mal einer rüber von den Amateuren. Trainingsgruppe wird aufgefüllt, was auch immer. Oder es gibt die Perspektivspieler, die da mal ausprobiert werden. Aber wenn ich doch weiß, ich bin in der zweiten Liga als Hertha BSC, ich bin im Pokal rausgeflogen und die Bubis stehlen uns gerade extrem die Show. Meinst du, es gab jetzt so im Trainingsalltag eher so Nicklichkeiten oder wurde dann gegenseitig motiviert?
Also es gab nicht so den direkten Kontakt, wie du ihn jetzt gerade hier in München an der Sebener Straße beschreibst, weil eben die Nachwuchs- und Amateurspieler im Wedding gespielt haben und oder trainiert haben und sich da getroffen haben und vorbereitet haben und die erste Mannschaft eben nicht, die war woanders. Aber was es halt gab, war auf der einen Seite so ein kleines bisschen neidische Blicke. Eben, oh, guck mal hier, die irgendwie ganz Berlin feiert die und uns nicht. Was aber auch eben daran lag, dass man selber so eine graue Maus war in Liga 2. Aber man muss halt auch dazu sagen, Berührungspunkte gab es dann wieder doch, denn die besten Bubis waren ja eben auch bei der ersten Mannschaft im Training dabei.
Ja.
Heißt, es war eher so, dass man wirklich profitieren wollte, aber damals war das eben noch nicht so durchlässig. Du hast 1993 noch nicht den 17-jährigen Christian Fiedler irgendwie auch nur in die Nähe des Profitors gestellt.
Ja, logisch.
Oder Carsten Ramelow kam im Laufe der Rückrunde, als es für die Hertha nicht mehr um den Aufstieg ging in die Bundesliga, als es für die Hertha, ich will nicht sagen egal war, aber es plätscherte so im Niemandsland der zweiten Liga, da hat dann zum Beispiel auch Carsten Ramelow seine ersten Profieinsätze bekommen. Zusammenfassend gesagt, es gab hier und da neidische Blicke, aber jetzt keine Sticheleien oder irgendwas. Man war einfach nur ein bisschen neidisch, dass in der gleichen Stadt eine Mannschaft einem Konkurrenz gemacht hat und dann auch noch die 17-Jährigen. Ne? Also da guckst du ja auch komisch als Bundesliga-Torwart, wenn da auf einmal einer kommt, der ist halb so alt wie du.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also heute wäre es ja auch in der Medienlandschaft, gerade was jetzt auch so die Stadt Boulevardpresse angeht, würdest du wahrscheinlich das auch den Profis immer vorhalten, ne? Den ganzen Tag über. Hier, guck mal, die jungen Kerle, der Nachwuchs, zeigt euch, wie es geht. Und am Ende ist es ja gerade jetzt im Fall Hertha immer auch dieser emotionale Endgegner, Endspiel im Olympiastadion. Und das ist ja etwas, was der Hertha, glaube ich, bis heute einfach auch wie Ballast auf den Schultern liegt.
Olympiastadion, gutes Stichwort. Das ist das dritte Stadion jetzt, in dem die Hertha-Bubis in der Saison gespielt haben. Und zwar schon im Halbfinale. Mhm. Im Halbfinale auch Glück gehabt mit der Auslosung Chemnitzer FC. Wieder ein Zweitligist. Im anderen Halbfinale hat der spätere Pokalsieger Leverkusen, hat es mit Eintracht Frankfurt zu tun. Warum das sehr, sehr kurios war, oder wird, erzähle ich gleich. Hertha BSC Amateure gegen den Chemnitzer FC. Erstmals Olympiastadion. Und da spielt ja eigentlich die erste Mannschaft. Was glaubst du, Hans? Ich habe es gesagt, man dümpelte so im Mittelfeld der zweiten Liga umher. So bei schlechten Spielen. Also gegen irgendwen von ganz unten aus der Tabelle. Was glaubst du, wie viele Zuschauer kamen da so zum Hertha-Heimspiel?
Die Frage von dir ist sehr ironisch gestellt. Insofern kann es jetzt in beide Richtungen gehen. Ich sag mal 10.000.
3.500.
Boah, krass.
Stell dir vor, mach die Augen zu, du stehst im Olympiastadion und da verlaufen sich so, am besten so November, Nieselregen, 6 Grad, 3.500 Zuschauer.
Ja, muss die Heizung nicht anmachen, ne?
Ist das nicht verrückt? Und warum ich das so betone, was glaubst du, wie viele Zuschauer waren da, als die Hertha-Amateure gegen Chemnitz gespielt haben? Richtig, 56.000.
Boah, Mann.
56.000 Zuschauer.
Aber am Ende sind es ja Hertha-Fans. Also ob du jetzt die Bubis anfeuerst oder die Profis.
Es wurde Kult. Es wurde Kult. Es war wirklich so.
Du hast die Masse gehabt, aber auf einmal konntest du die Masse wirklich abholen.
Auf einmal haben sich Leute mit einer Mannschaft identifiziert, die teilweise auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun hatten. Die waren einfach begeistert von diesen 17, 18, 19, 20-jährigen Jungs und wollten da einfach hin. Und so haben sich dann 56.000 Leute an einem kühlen Mittwochabend im Olympiastadion versammelt, um den Kracher Hertha BSC Amateure gegen Chemnitzer FC anzuschauen.
Aber kann das sein, dass diese, also ein, sagen wir mal, 10-20% von diesen 56.000 dann darauf gesagt haben, ja, gucken wir uns jetzt mal öfters an, ist ja ganz cool, und sich dann aber bei den Profis quasi verirrt haben?
Weiß
so
ich
nach dem
nicht.
Motto so, was sehen die auf einmal hier alle so alt aus?
Ja, warum, genau, die haben ja alle Bärte.
Warum ist das so schlecht hier auf einmal?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie dann der Zuschauerschnitt der Hertha Profis hochging. Was ich aber weiß ist, dass Carsten Ramelow endlich dabei war. Ich hatte es ja gesagt, zweimal den Mittelfuß gebrochen wegen der übermäßigen Belastung. War ja noch ein junger Mann. Und er war dabei und er macht das 1:0. Frühes Ding, paar Minuten erst rum gegen den Chemnitzer FC. Übrigens trainiert von Hans Meyer. Alter Bekannter, später in der Bundesliga, der ja auch noch eine große Rolle im DFB-Pokal spielen sollte mit dem ersten FC Nürnberg, hat er das Ding ja gegen den VfB Stuttgart 2007 gewonnen.
Aber ganz kurz zu Ramelow, der war ja dann schon zu Nationalmannschaftszeiten, auch in Leverkusen, eher so der Rasenmäher mit der rostigen Säge so gefühlt.
Ja.
So.
Der Dieter Eils mit längeren Beinen.
So, aber jetzt hat man ja das Gefühl, weil alles spricht über Carsten Ramelow. Der war jetzt aber auch nicht so der Ronaldinho im Mittelfeld.
Nein, gar nicht. Nein, aber der hatte vor allem, was der hatte, war die Übersicht. Und das ist ja so ein bisschen dieses, hey, wir laufen alle nach vorne und wir sind die Hertha-Bubis und wir sind auf so einer Welle unterwegs. Und da kann man ja auch gerne mal den Kopf verlieren. Und Carsten Ramelow hatte einfach in den jungen Jahren schon einen unglaublichen Überblick, was man ja auch Michael Ballack mit 20, 21 schon attestiert hatte. Und sein späterer Mannschaftskollege Carsten Ramelow hatte das eben auch schon in jungen Jahren bei der zweiten Mannschaft der Hertha. Und jetzt kommt mein Lieblingsausschnitt, mein Lieblingseinspieler nennen wir das ja hier immer. Carsten Ramelow macht das 1:0 für die Hertha Amateure. Uli Potowski, Kommentator für RTL damals. Und Uli Potowski lässt sich mitreißen von dieser Euphorie, von dieser Atmosphäre im weiten Rund. Und dann gibt es einen, wie ich finde, All-Time-Classic.
Normalerweise 100 Zuschauer, wenn die Hertha Amateure spielen, so gesehen zuletzt am Sonntag. Und was mich so überrascht, jeder in Berlin kennt den Nachnamen, der Stadionsprecher sagt Carsten und dann kommt hier von, ja ich weiß nicht, 50.000 schätze ich mal, der Nachname herausgebrüllt. Ramela.
Ramela, ja.
Ja, aber einer kannte den Namen dann doch noch nicht so gut.
Aber Stadionsprecher und Uli Potowski, meine Lieblingsgeschichte, ich glaube, ich habe es hier schon einmal erzählt.
Ich glaube,
aber
nicht. Ich glaube nicht.
Ich möchte sie wiederholen.
Gerne.
Als ich für DAZN zweite Liga gemacht habe, da hat man sehr viele, sagen wir mal, auch eher ältere Kommentatoren, auch wirklich 90 Minuten erlebt und immer wieder auch schön gewesen, weil die ja ihr Handwerk auf eine ganz spezielle Art und Weise eben auch beherrschen. Uli Potowski war immer jemand, der einfach so auch dahergeredet hat, ne? So wie da jetzt eben auch. Und dann sind wir, glaube ich, in Düsseldorf und Uli Potowski hat in irgendeiner Szene, wo der Ball im Aus war, sonst wo, den Auftrag, einfach mal den Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf vorzustellen. Ich glaube sogar auch namentlich. Okay. Und sagt dann, also hörte einfach nicht auf zu sprechen und dachte dann, glaube ich, sehr laut und sagte, ja und der Herr so und so oder der Kollege so und so, der muss übrigens nach Abpfiff zum Flughafen Düsseldorf und die Kofferversteigerung noch moderieren. So, 21:22, kurze Pause. Nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, was so ein Stadionsprecher verdient.
Grüße gehen raus an unsere bisherigen Gäste Thorsten Knippi Knippertz, Stadionsprecher bei Gladbach und Arndt Zeigler, Stadionsprecher bei Werder Bremen.
Ich dachte mir, das hat er gerade nicht gesagt, so, aber er hat es sehr unterhaltsam vorgetragen.
Wenn ihr also demnächst Norbert Dickel am Flughafen Dortmund seht, haltet die Hand nicht so hoch, sonst müsst ihr einen Rimowa-Trolley kaufen. Ja, Carsten Ramelow erzielt also das 1:0. Sven Meyer macht das 2:0. Es gibt noch den Anschlusstreffer für den Chemnitzer FC, Steffen Heidrich per Foulelfmeter. Und dann standen die Hertha Amateure also im Finale. Berlin, wir bleiben in Berlin sozusagen. Und im Anschluss an dieses Halbfinale gab es, was ich auch total toll finde, kannst du dich noch an die Sonntagssendung erinnern, Hans? Samstags lief RAN. Irgendwann um 18 Uhr. Wie hieß die Sonntagssendung von RAN?
Ranissimo.
Ranissimo. In diesem Fall, was ich jetzt vorspiele, moderiert von Jörg von Torra. Und das Halbfinale war gespielt und dann ist die gesammelte Hertha Amateurmannschaft, das Spiel war an einem Mittwoch, ist dann aufgetreten am Sonntag bei Ranissimo. Und dass das ein Auftritt war für die Geschichtsbücher, das erzählt uns Andreas Schmidt.
Wir hatten so einen ganzen Tag Hamburg-Fahrt, also Hamburg-Tour gemacht und auf der Hamburg-Tour gab es da auch, also mit dem Boot viel sind wir unterwegs gewesen und da gab es auch schon reichlich Alkohol, dass da der eine oder andere, als wir da im Studio waren, da schon ganz gut versorgt war. Und ja, das war aber ein lustiger Auftritt, da war angewiesen, war ja relativ kurz. Und ja, das war auch ein schöner Tag gewesen. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, dass das nach dem Halbfinale war. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre nach dem Finale gewesen, aber so sieht man, so lange ist das her, dass man gar nicht mehr alles genau weiß.
Nee, ja. Es war nämlich nach dem Halbfinale, weil ich fand das Tolle, okay. dass Jörg von Torra und seine Kollegen haben auch Rüdiger Vollborn damals eingeladen ins Studio. Und der ist ja Berliner, hat damals ja für Bayer Leverkusen gespielt. Und wir können ja mal reinhören, es ging so ein bisschen hin und her zwischen Carsten Ramelow, eurem Spieler, und Rüdiger Vollborn. Hören wir doch mal rein.
Carsten Ramelow, Sie haben das 1:0 gemacht und rechnen sich mit Sicherheit jetzt auch am 12. Juni gegen Rüdiger Vollborn nochmal so ein Ding aus, oder?
Ja, warum nicht? Also wir haben sehr gut gespielt. Und wenn wir so kämpfen und so weiterspielen jetzt auch im Endspiel, warum sollen wir denn nicht Leverkusen packen?
Oh, sehr optimistisch. Herr Vollborn, wird eine kaum lösbare Aufgabe für Sie im Finale.
Ja, ich bin froh, wenn wir die Favoritenbulle loswerden. Also ich sag mal, also wenn wir 100 Freundschaftsspiele machen würden, sag ich, würden wir 90 gewinnen. Aber das ist kein Freundschaftsspiel, sondern das ist das Pokal-Endspiel und da sind 60.000, die denen den Rücken stärken werden und das wird unser größtes Problem werden. Die werden rennen bis zum Umfallen, wir auch. Mal sehen, wer zum Schluss noch 11 Spiele hat, die laufen kann.
Das war Rüdiger Vollborn, ja. Berliner. Und Torwart vom Finalgegner Bayer Leverkusen.
Aber es war eine richtig schöne Bubi-Ansage von ja. Carsten Ramelow. So ganz schüchtern, aber
warum
irgendwo
wir das nicht schaffen?
Ja, aber auch irgendwo ganz entschlossen. Ich finde es so sehr witzig, dass Andreas davon ausgeht, dass also das Ganze nach dem Finale stattgefunden hat, weil
würde auch diese, den Alkohol erklären.
Ja, diese ganze Alkoholfahrt da im Hafen und so. Das wäre natürlich witzig, wenn jetzt am Ende der Trainer gesagt hat: Scheiße, wir sind ja, wir müssen das Spiel ja noch spielen, ne? Aber
das war der Sonntag nach dem Pokal-Halbfinale. Das war am Mittwoch und dieser Auftritt hier war am Sonntag. Am Donnerstag, also wenige Stunden nach dem gewonnenen Pokal-Halbfinale, haben Andreas und sein Zwillingsbruder Oliver Schmidt eine Bio-Abiturklausur geschrieben.
Ach komm.
Ja, ist das nicht verrückt? Jörg von Torra sagt dann auch, ja, wie hat denn das geklappt so mit dem ganzen Feiern und so? Und dann hat Andreas Schmidt gesagt, naja, ich bin jetzt ja eh nicht so das große Partybiest in der Mannschaft. Das ging dann schon irgendwie. Dann mussten wir halt, ich glaube, um eins oder so sind die dann ins Bett gegangen. Und dann wird sein Bruder Oliver Schmidt gefragt, ja, konnte man da nicht mit dem Lehrer reden? Und sagt er, nee, das ist leider Bio-Leistungskurs. Wenn es ein Grundkurs gewesen wäre, hätte ich sausen lassen.
Also ich glaube, ich würde heute lieber ein Pokalfinale spielen, als nochmal eine Bio-Klausur schreiben zu müssen.
Ja, okay, das ist jetzt, da lehnst du dich jetzt nicht sonderlich weit aus dem Fenster.
Ja gut, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einer Mannschaft wäre, wo ich jetzt die Ansage bekommen würde, du musst jetzt hier wirklich 120 Minuten lang durchsprinten, ich würde alles auf mich nehmen, alles an Schmerzen, aber nochmal eine Bio-Klausur.
Ja, ich glaube, das wird in unserem Leben auch nicht mehr vorkommen. Also weder das eine noch das andere. Es stand also an, das DFB-Pokalfinale zwischen den Hertha Amateuren und Bayer Leverkusen. Es war, das habe ich eingangs gesagt, das 50. Pokalfinale. Schönes Jubiläum. Und dann noch ein Novum, eine Amateurmannschaft dabei. Von den 50 Pokalfinals, was glaubst du, wie viele davon waren in Berlin? Das war nämlich auch ein Lerneffekt für mich, dass gar nicht alle da waren. Von 50?
Ja, wahrscheinlich so die Hälfte.
14. 14 Mal, es war jetzt das 9. Mal hintereinander in Berlin. Und insgesamt zum 14. Mal. Vorher hat es immer mal wechselnde Standorte. Bis heute ist es ja weiterhin in Berlin, ist ja auch wirklich eine schöne Tradition, ist ja auch wirklich ein schönes Stadion. Jetzt, heute Abend, Leipzig gegen Frankfurt ist also das 80. Damals war es das 50. Ich habe ja schon mal über Zuschauerzahlen heute gesprochen im Olympiastadion. Nochmal, um das Ganze zu verdeutlichen, am Wochenende vor diesem Endspiel, da hatten die Hertha-Profis ihr letztes Heimspiel in der zweiten Liga.
Mittelfeld, ne?
Die waren also, am Ende, glaube ich, 6., 7., 8., keine Ahnung.
Ging irgendwo, um nichts, so. Ja.
3.300 Fans waren eben gegen Homburg dabei. Maues Spiel. Ich glaube, keiner hatte richtig Spaß. Fast keiner. Denn die haben 1-0 gewonnen. Und das 1-0 hat erzielt Carsten Ramelow.
Ach,
sein erstes Ligator im
Profifußball. Der musste auch noch spielen.
Der hat ja, der wollte vor allem. Ne? Der hat ja,
ja, aber
hat
gut, da kannst du doch als Verein auch sagen, ey Leute, der beste Mann bei den Amateuren. Wir können ja echt Geschichte schreiben, haben wir ja sowieso schon, aber wir können die Geschichte am Ende echt noch vergolden. Ja. Der spielt jetzt nicht in einem völlig belanglosen Saisonabschlussspiel in der zweiten Liga.
Aber es war für ihn die Generalprobe. Man sagt ja meistens, wenn die misslingt, dann gelingt der Auftritt. Bei ihm war es sozusagen genau andersrum. Leider, muss man aus seiner Sicht sagen. Eine Woche später, also vorher 3.300 gegen Homburg, eine Woche später fast 80.000 Zuschauer wollten dabei sein im Berliner Olympiastadion. Leverkusen natürlich haushoher Favorit, auch wenn Rüdiger Vollborn das so ein bisschen abgetan hat. Die haben nur ein Gegentor in der gesamten Pokalsaison bekommen, unter anderem auch eben, weil Vollborn so gut gespielt hat, vor allem im Halbfinale gegen Frankfurt, da haben sie 3-1 gewonnen, da war er wirklich sehr gut drauf. Aber es war sehr unruhig im Verein, denn wenige Tage vor dem Finale hat Leverkusen den Trainer entlassen. Reinhard Saftig. Warum das Ganze so war und wie das Ganze abgelaufen ist, erzählt uns am besten der Chef höchstpersönlich.
Jetzt in den letzten Wochen hatte Dani eine katastrophale Dimension angenommen. Die Mannschaft spielt nicht nur schlecht, sie zeigt also auch keinen kämpferischen, keinen läuferischen Einsatz.
Kalli.
Kalli, der Manager damals.
Ja.
Der hat Reinhard Saftig vor die Tür gesetzt. Und wer hat ihn beerbt? Ich habe es vorhin gesagt, dass das Halbfinale, die Halbfinalpaarung, noch relevant fürs Finale wird.
Mhm.
Auf der Bank damals bei Eintracht Frankfurt saß Dragoslav Stepanovic. Der hatte im Halbfinale mit seinen Frankfurtern ja gegen Leverkusen das Nachsehen gehabt. Und es stand dann fest, dass Dragoslav Stepanovic zur neuen Saison Leverkusen-Trainer werden sollte. Mhm. Also das stand fest.
Hat er also ein Geschmäckle?
Ja, aber es wird noch geschmäcklerischer. Kalmund, der sah, das haben wir gerade eben schon gemerkt, der sah irgendwie seine Fälle davon schwimmen und hat die Saisonziele in Gefahr gesehen. Und deshalb der etwas überhastete Wechsel. Stepanovic wurde in dem Moment schon von Frankfurt nach Leverkusen geholt. Und da habe ich ganz kurz so Nagelsmann-Tuchel-Vibes gehabt. So nach dem Motto, oh oh, wir verpassen unsere Saisonziele, wir schmeißen jetzt aber mal einen Trainer raus. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns völlig in die Nesseln setzen.
Das heißt, Stepanovic saß im Finale auf der Trainerbank.
Ja. Und dass das weder Reinhard Saftig so richtig gefallen hat, noch irgendwie auch Dragoslav Stepanovic etwas komisch fand, das erzählen die beiden uns selber.
Ein Trainer wird an Erfolgen gemessen und diesen Erfolg hätte ich, da bin ich mir eigentlich sicher, auch errungen. Und was dann noch kurios oder schizophren ist, dass der Unterlegen aus dem Halbfinale wahrscheinlich dann im Pott in den Händen halten wird.
Der Pokal, wenn wir gewinnen sollten, gehört die Mannschaft an Reinhard Saftig. Ich bin dabei, Mannschaft vorzubereiten, ins Endspiel zu schicken.
Dragoslav Stepanovic hatte sich kurzzeitig sogar geweigert oder so ein bisschen geziert, sich überhaupt auf die Bank zu setzen, weil er halt sagte, ey, ne, mein Kollege, mein Vorgänger hat die Mannschaft hierher geführt, ich habe das Halbfinale verloren und jetzt setze ich mich hierher. Hm. Aber man hat ihn dann überzeugt, überredet, gesagt, Quatsch, du bist der Trainer, du setzt dich dahin, fertig, aus. Und er saß dann also da und welche Mannschaft er dann aufs Feld geschickt hat und wer überhaupt bei Leverkusen dabei war, wir haben Rüdiger Vollborn schon angesprochen, hören wir mal den Kommentator des Spiels, ihr werdet ihn hoffentlich alle erkennen, wie er die Aufstellung von Bayer 04 Leverkusen verliest.
Rüdiger Vollborn, der Berliner im Tor bei den Leverkusenern, dann Fischer mit der 2, Happe auf der linken Seite die 3, Christian Börns, die 4, der Manndecker, Franco Foda, der Libero, Martin Kreh, der andere Manndecker, Heiko Scholz, der Dresdner mit der 7, Jon Lupescu, die 8, Ulf Kirsten, der Ballermann mit der 9, Pavel Happal, die 10 und Van Thomas Thom mit der 11. Das ist der Trainer, wie gesagt, Dragoslav Stepanovic.
Jetzt war ich so abgelenkt, ob das wirklich Heribert Fassbender ist.
Ich glaube, es war Heribert Fassbender.
Dass ich die Aufstellung jetzt auch verpasst habe. Du musst, also wir haben, nehmen wir mal die drei größten Namen.
Die drei größten Namen auf jeden Fall im Angriff. Ulf Kirsten.
Ah, okay. Mhm.
Andreas Thom, ausgerechnet Andreas Thom in Berlin gegen Hertha, der ja früher beim BFC Dynamo gespielt hat, bei Dynamo Berlin, bei Mielke Club.
Dann und ja von später Kalli rübergeholt wurde.
Genau, und später ja auch noch kurze Zeit bei der Hertha spielte.
Ja.
Also das war irgendwie schon so ein bisschen, ja, irgendwie, ich glaube schon, dass da so ein bisschen auch zwei Herzen in seiner Brust schlugen. Also ich habe es gesagt, Thom und Kirsten, die Stürmer, Kapitän Franco Foda.
Okay.
In der Abwehr. Ja. Christian Wörns, Martin Kreh in der Abwehr. Davor dann Andreas Fischer, später auch noch beim HSV gespielt. Heiko Scholz, Johan Lupescu, Pavel Happal und Markus Happe.
Christian Wörns schleicht sich immer wieder in unsere Folgen.
Ja, das stimmt. Und im Tor noch ganz kurz, ich habe es gesagt, Rüdiger Vollborn.
Super krasse Truppe.
Ja. Und auch klarer Favorit, ne?
Ja, aber auch, wie es sich ja auch für ein Finale gehört, ganz viele Geschichten. Also auch jetzt auf der Trainerbank natürlich die Nummer, die von Kalli natürlich irgendwo initiiert jetzt war. Aber wenn ich jetzt nur mal die beiden Aufstellungen, über die Hertha-Aufstellung haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber würde ich schon mal sagen, okay, klare Nummer für Bayern 04.
Das sah in der ersten Halbzeit ganz anders aus. Das Spiel plätscherte so ein bisschen hin und her. Es gab nicht so richtig viele Chancen, muss man sagen. Und deswegen waren die Halbzeitinterviews, ja, richtig gehört, es gab damals Halbzeitinterviews. Die Hertha-Spieler sind schnell in die Kabinen gelaufen und da stand, ich glaube, SFB, also Senderfreies Berlin damals, das, was heute der RBB ist, die haben einfach das Mikro reingehalten bei jedem Hertha-Spieler, der in die Kabine gelaufen ist. Und zwei Spieler haben sich auch in der Halbzeit, ja, mit so einem kleinen Fazit geäußert.
Carsten Nied. Ulf Kirsten ist jetzt gut im Griff gehabt?
Ja, finde ich ja.
Wie hat er gespielt? Haben Sie so erwartet, wie er gespielt hat? Was hat er gemacht?
Man könnte eigentlich gedacht, dass er so mit linken Trinks arbeitet, so festhalten und so, aber ist ziemlich fair.
Wie war denn Turm?
Ja, er ist ein bisschen schneller als Oberligaspieler. Man muss völlig aufpassen, sonst ist der Rücken weg. Wenn er weg ist, kriegt man nicht mehr.
Aber sonst ganz gut im Griff gehabt, oder?
Ja, bis jetzt ganz gut. Er hat kein Tor gemacht, nur ein, zwei Vorlagen gegeben. Bis jetzt bin ich ganz gut dran.
Super geil.
Oder?
Super geil.
Ist das toll?
Aber mich erinnert der Fragensteller so ein bisschen an den Kollegen von Spiegel TV, der immer vor den...
Klaas Meyer-Heuer, der immer bei den Hells Angels
der immer vor den,
und beim Remo-Clan steht.
Der immer vor den Gerichtstüren steht und immer...
Wo ist denn jetzt die Münze?
Ja, genau.
Aber ist halt cool, ne? Er fragt nur rein, wie ist der Kirsten und wie ist der Turm? Das erste war Carsten Nied und das zweite war Oliver Schmidt, der Zwillingsbruder von Andreas Schmidt. Die beiden hatten die Aufgabe... Ja, Manndeckung der beiden Top-Angreifer. Manndeckung von Ulf Kirsten und Andreas Thom. Und Oliver Schmidt hat selber gesagt, er ist gut dran an seinem Gegenspieler. Das Problem war, Oliver Schmidt hatte Probleme mit dem Knöchel, war fit gespritzt worden und konnte nicht mehr lange mitmachen. Und ich habe vor ein paar Tagen, als ich mit Andreas Schmidt gesprochen habe, habe ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass das so ein bisschen der Knackpunkt war im Spiel.
Das ist müßig zu diskutieren. Also mein Bruder hat bis dahin sehr, sehr gut gespielt. Konnte in der Tat nicht raus. Der hat die Spritze dann nachgelassen gehabt. Der hatte, ich glaube, Bänderrisse damals gehabt. Und den haben sie für das Spiel dann fit gemacht. Und der Kopf war gut gewesen. Ob mein Bruder dann in der Situation was anderes gemacht hätte, der hatte sehr stark gegen Ulf Kirsten gespielt. Das weiß nicht, Ulf Kirsten war ja einfach ein sehr, sehr guter Kopfballspieler auch. Das ist einfach müßig zu diskutieren. Aber Sascha Höpfner hat danach den Spitznamen gehabt, Kirstenkiller. Also das hat er dann nicht losbekommen mehr, ja.
Was ich sehr interessant finde, was vielleicht auch für die Zeit damals spricht, wir reden hier von 1993, es hat sich gar keiner beschwert, als ich vor ein paar Tagen mir zum ersten Mal nochmal dieses Tor angeguckt habe. Also ich sag mal so, die Hände von Ulf Kirsten waren beide auf den Schultern von Sascha Höpfner. Wer weiß, was heute mit dem Video Assistant Referee da möglich gewesen wäre. Habt ihr da irgendwie, hast du das gesehen oder war das überhaupt gar kein Thema, weil vielleicht auch die Enttäuschung damals so kurz vor Schluss so groß war?
Also es wurde im Nachgang so ein bisschen diskutiert, aber nicht viel und ich bin nicht ganz dabei. Also damals ist sowas eher gepfiffen worden als heute. Ja? Also die Konstellation ist für mich aber am Ende sauber gewesen, weil Ulf Kirsten stand einfach deutlich früher in der Luft. Sascha Höpfner lief rückwärts, ja, und dann steht man automatisch mit den Händen oben auf der Schulter. Aber in der damaligen Zeit ist sowas in der Tat viel häufiger gepfiffen worden, wenn man da irgendwie nur überhaupt seine Finger irgendwo hatte. Aber die Diskussion war recht gering und am Ende war es für mich auch okay. Das war ein reguläres Tor, ja.
Und genau so, wie du jetzt gerade redest, das fand ich sehr bemerkenswert, waren auch die Reaktionen all deiner Mitspieler und auch deines Trainers nach Schlusspfiff sehr fair, sofort gratuliert dem Gegner, weil er an dem Tag, wie du es ja selber auch schon gesagt hast, einfach besser war und auch verdient gewonnen hat. Wie lange hat es denn bei dir persönlich gedauert, bis so die Enttäuschung wich, so dem Stolz auf das Erreichte in dieser Saison?
Ja, sehr, sehr schnell. Und das hing meines Erachtens auch damit zusammen, dass man das Spiel auch irgendwo zurecht verloren hatte. Wenn man da zweimal einen Pfosten getroffen hätte und dann irgendwie eins so verliert, dann hätte man den, glaube ich, viel, viel mehr hinterher geweint. Wir waren einfach mit dem, was wir erreicht haben, auch super stolz und das ging sehr schnell für mich, also damals, dass man das auch realisiert hatte und es war kein Ewigkeiten hinterhergeweine, warum man das verloren hat. Also im Stadion war es noch bitter, aber schon am nächsten Tag war das gleich, glaube ich, okay gewesen. Ja.
Du sagst jetzt gerade schon am nächsten Tag. Was hat denn der Kopf am nächsten Tag gemacht? Denn ich kann mich sehr gut erinnern, dass Jochen Ziegert, euer Trainer, gesagt hat, ja, jetzt weinen wir kurz alle zusammen, aber dann feiern wir richtig. Ich habe mir extra für morgen Urlaub genommen. Nimm uns doch mal mit, wie feiern denn 17- bis 21-Jährige nach einem Pokalfinale in Berlin?
Also dazu muss ich sagen, dass ich derjenige bin, der beim Sportlichen seine Stärken hat, nicht die große Feierkanone ist und auch damals zum Beispiel gar keinen Alkohol getrunken hat oder eigentlich damals wie heute. Ja. Also wir hatten da aber wirklich eine sehr, sehr feierwütige Mannschaft und ich kann mich gar nicht mehr so an das Finalfeiern erinnern, aber ich kann mich sehr gut an die Viertel-, Achtel- und Halbfinalfeiern erinnern. Das ging sehr rund, es floss sehr, sehr viel Alkohol und es war eine sehr, sehr gute Stimmung, ja. Die Truppe konnte feiern, also das muss man wirklich sagen, aber das, wie gesagt, da war ich nicht derjenige, der Frontmann war.
Andreas Schmidt, über das Tor, das müssen wir vielleicht noch einmal einordnen, 77. Minute, die Berliner Amateure hatten sich lange, lange gewehrt, bis zur 77. Ja, Franco Foda geht gut durchs Mittelfeld, zieht ab, Abpraller. Christian Fiedler kann nur abprallen lassen. Flanke, Pavel Happal von links an den langen Pfosten. Ulf Kirsten geht hoch und stützt sich auf den Gegenspieler auf. Andreas hat es gerade gesagt, Sascha Höpfner, gerade erst eingewechselt worden für Oliver Schmidt, weil der eben Knöchelprobleme hatte. Und dann köpft Ulf Kirsten den Ball ins Tor.
Die Analyse von ihm fand ich aber toll.
Mhm.
Mit einem gewissen Abstand natürlich auch, aber auch, dass das ja mit dem aktuellen Regelwerk irgendwie auch einen Einklang setzt und auch den Unterschied macht, dass das damals eben alles regelkonform war, finde ich natürlich auch im Nachgang sehr, sehr, sehr sportlich, sehr, sehr großes Fairplay. Aber so wie er auch über seinen Bruder spricht, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn du gemeinsam in so einem Finale bist und du hast diesen langen Weg irgendwie auch gemeinsam bestritten und dann muss dein Bruder raus, der auch noch so eine entscheidende Position hat. Du hast ihn ja explizit gefragt. Ich glaube schon, dass es mit dir auch ein bisschen was macht. Also, dass du zumindest so auf der persönlichen Ebene dann auch das sicherlich auch sehr schade findest.
Aber er hat es ja auch gerade gesagt, man hat trotz allem gefeiert. Es gab ein Autokorso durch Berlin, da war richtig was los. Es gab einen Empfang im Roten Rathaus, also man hat sich in das goldene Buch der Stadt Berlin eintragen dürfen. Mhm. Das, was irgendwie die Profis wahrscheinlich, ja doch vielleicht beim Bundesliga-Aufstieg 97 dann auch machen durften. Da war dann Andreas Schmidt, ich habe es gesagt, wieder mit dabei. Genau wie sein Bruder, genau auch wie Christian Fiedler, der Keeper. Aber ist doch geil, dann bist du Amateur, bist 17, 18, 19, 20 Jahre alt und darfst dich ins goldene Buch der Stadt Berlin eintragen, kriegst einen Empfang im Roten Rathaus. Man kam aus einer Liga, in der man teilweise nur 100, 200 Zuschauer hat, Uli Potowski hat es vorhin gesagt. Und jetzt hat man hier vor 80.000 gespielt, zu Hause sozusagen im Olympiastadion und hat nur mit 0-1 verloren.
Ich glaube auch, dass am Ende der Standort und Olympiastadion auch ausschlaggebend sind für diesen Strahleffekt und auch für dieses historische, für diesen historischen Wert. Sicherlich wären andere Amateurmannschaften von Dortmund, Bremen, Bayern genauso irgendwo im Bewusstsein der DFB-Pokalgeschichte. Ich finde nur speziell, weil du ja weißt, dass die Profis es nie geschafft haben.
Genau.
Weil du weißt, du bist in einer Stadt, spielst in drei verschiedenen Stadien. Du bist in einer Stadt, wo auf einmal 50.000 Leute zum Spiel kommen, die mit Fußball davor im Zweifel nichts zu tun hatten. Das macht das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen größer. Und ich glaube, dass er auch dieser Faktor, dass du eben weißt, du hast irgendwie diesen riesigen Kessel, diese Schüssel in der Stadt und du spielst bis dahin, also in den ersten Runden, immer nur in den kleineren Stadien, hat so ein bisschen was von so einer Band, ne?
Ja, also, so die Schweinetour vorher machen.
Ja, genau. Also erstmal so die D-Städte machen und auch die kleinen Bühnen mitnehmen und dann ganz am Ende immer drauf schauen, aber nie drin gewesen sein, dann doch irgendwo das Finale dort spielen und 0-1 ist beachtlich. Also das ist wirklich gegen einen Bundesligisten wie Leverkusen. Gefühlter Sieg.
Und was ich so toll finde auch, Andreas, sein Bruder Oliver, Carsten Ramelow, Christian Fiedler, für die war diese Hertha-Bubi-Zeit so eine ganz kurze, sehr intensive Zeit, denn die sind dann geschlossen im Sommer in die erste Mannschaft hochgegangen. Die meisten von ihnen sind erst im Sommer davor aus der A-Jugend in die zweite Mannschaft gekommen. Ja. Christian Fiedler, der war 17, der hätte ja immer noch locker A-Jugend spielen können, fast älterer Jahrgang B-Jugend so ungefähr. Und dann sind die da hochgegangen und haben zusammen wahrscheinlich knapp 1000 Pflichtspiele für Hertha gemacht. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte.
Man muss aber auch sagen, wie hätten sie das auch anders toppen sollen? Also ich glaube, wenn du dann nochmal bei den Amateuren eine ganze Saison spielst, wie willst du dich denn, da sind wir wieder beim Thema Musik und große Bühnen, wenn du einmal für 80.000 gespielt hast, fällt es dir glaube ich auch schwer, wieder so in die Scheune zu gehen und vor 100 zu spielen.
Carsten Ramelow übrigens wurde vor ein paar Jahren mal gefragt, was er mit dieser Zeit verbindet. Und er sagt, und das finde ich sehr interessant, weil der hat ja wirklich einiges erlebt.
Ja.
Ne? WM-Finale, Champions-League-Finale, diese ganze Vize-Kusen-Zeit bei Bayern 04, mit Ballack gespielt, mit Ceroberto, mit Bernd Schneider, mit Ulf Kirsten.
Torben Hoffmann,
unseren Freund der Redaktion hier, genau. Und er sagt, dass dieses Jahr mit den Hertha-Bubis war die schönste Zeit, weil sie so unbeschwert und so locker war. Und da habe ich fast eine Gänsehaut bekommen, weil das fand ich irgendwie so, da sagt jemand, der wirklich...
Sie hatten ja gar keine Auswärtsfahrten in dem Sinne.
Naja, bis nach Charlottenburg und bis ins Olympiastadion.
Ja, aber du weißt ja, was ich meine.
Ja, ja,
das ist ja auch so eine prägende Zeit, wenn du gemeinsam in einem Bus hockst und nach einem wirklich unerwarteten Sieg nochmal so 10 Stunden über die Autobahn brettern musst. Ja,
die sind wahrscheinlich mit der Ringbahn nach Hause gefahren.
Ja, aber ich meine, auch das ist ja...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es gibt schon sehr viele Mannschaften, die dann auch so in ihrer also in ihrer Erfolgsgeschichte dann auch berichten, wir haben dann im Bus uns eingeschworen oder im Bus haben wir die Aufstellung gemacht oder im Bus haben wir die Fehleranalyse gemacht, im Bus haben wir was auch immer, haben ein Lied zum Beispiel kreiert, was dann uns über die gesamte Saison irgendwie begleitet hat. Also kein zu unterschätzender Faktor.
Ja, du hast recht. Ist und, ja auch Teambuilding so ein bisschen, ne?
Und in der Ringbahn, bist du mal in Berlin in der Ringbahn gefahren? Also das,
da wird auch viel gesungen.
Ja,
wird
auch viel gesungen.
Und viele Sachen werden gemacht. ne?
Ja.
Also die würde ich in einem Mannschaftsbus lieber nicht machen oder sehen wollen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wo du gerade sagst, Musik oder ein Lied, die haben später, die Hertha-Bubis haben sogar noch eine Platte aufgenommen. Es gibt unzählige Artikel, unzählige Bücher auch. Und jetzt eben auch Folge 174. Hier bei uns, bei Nachholspiel. Wenn ihr die Folge am Samstag des Pokalfinales hört, ich weiß gar nicht, wer da heute Abend Frankfurt, Leipzig, ich weiß, wem ich die Daumen drücke, beziehungsweise wem ich sie nicht drücke. Leider gibt es solche Erfolgsgeschichten oder solche Märchengeschichten wie von den Hertha-Bubis heutzutage nicht mehr und ich glaube, das ist auch kaum mehr möglich. Deswegen finde ich es gerade ganz besonders, wenn man dann nochmal, wie in unserem Fall jetzt mit Andreas Schmidt, nochmal sich auf diese Reise begibt und nochmal überlegt, wie spektakulär das eigentlich ist. Du fängst vor ein paar hundert Leuten an und endest mit 80.000 Menschen und das ist verrückt. Und da sind so viele Freunde und Familie von dir im Stadion, weil es nun mal deine Stadt ist, aber auch viele Leute, die du auf so eine Reise mitgenommen hast. Finde ich eine ganz tolle Geschichte.
Und trotzdem war sie mir nicht bekannt.
Ja, verrückt, oder?
Ja.
Wir sagen ja immer, der Mai ist unser Champions League Monat. Hey, es gab so viele Pokalfinals im Juni. Es gab eben mehr als nur WMs und EMs im Juni. Von daher, auch da, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Hörer uns das geschrieben hat, aber auch das war ein Themenvorschlag aus der Community. Und deswegen können wir auch nur weiter an euch appellieren. Schreibt uns info@nachholspiel.de, schreibt uns bei Instagram, bei Twitter. Wir können natürlich nicht auf alles antworten und alles in eine Folge gießen, aber wir probieren natürlich immer wieder auf eure Wünsche und schon fast Forderungen einzugehen.
Ich glaube, dass Mario jetzt auch schreibt, Themen vorschlägt, die dann nächste Woche, übernächste Woche umgesetzt werden.
Ich hoffe sehr, dass er nächste Woche hier ist. Ich meine, Roland Garros geht ja noch ein paar Tage.
Die spielen doch immer so lang, ne?
Ja, das ist diese Night Session, ey. Das ist echt
das
immer...
Das ist blöd.
Also, weil die haben in Paris mittlerweile ja auch ein Dach und so. Also das ist jetzt nicht mehr so einfach, irgendwie dann zu sagen, 22 Uhr Schluss ist. Von daher, lasst uns alle zusammen, ihr zu Hause, wir hier am Tisch die Daumen drücken, dass wir nächste Woche wieder zu dritt sind.
Aber ich mache mal einen kleinen Teaser für nächste Woche.
Ja.
Ich sag mal so, so ein Pokal-Highlight ist im besten Falle im Finale, aber es soll auch Mannschaften geben, die das größte Highlight ihrer gesamten Vereinsgeschichte in der ersten Pokalrunde schon erlebt haben.
Und es soll Vereine geben, die für immer mit diesem Wettbewerb in Verbindung gebracht werden und deren Name für immer für etwas steht, sagen wir es mal so.
Für eine Sensation.
Wisst ihr schon, worum es geht? Ich glaube, ihr wisst es.
Ich glaube, Mario ruft gerade an.
Ja, Mario.
Und will lösen.
Eigentlich verstanden. Ich möchte lösen. Kann ich einen Joker anrufen? Ja. Frag doch nochmal Matthias Stach, Mario, mit dem du lieber die Stunden verbringst.
Ja, Mario, komm bitte ganz bald zurück.
Bis kommende Woche. Dann mit Folge 175. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.